Wenn Sie in Ihrem Leben einmal so ein Medikament in die Hand bekommen, dann wissen Sie, der Mensch, der Ihnen dieses Medikament übergibt, ist ein Dealer.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by Medifox Dahn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegefaktisch im Rechtsmonat Februar. Ich spreche wieder mit Alexandra Hansen-Bingas und sie ist zum vierten Mal in diesem Monat mein Gesprächsgast und Expertin zu rechtlichen Fragen in und aus der Pflege. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, sie ist Rechtsanwältin und Vereinsbetreuerin. Inzwischen kennen wir sie ja auch schon. Und auch in diesem zweiten Teil zum Thema der rechtssichere Umgang mit Medikamenten bzw. Generika und Betäubungsmittel wird wieder sehr fachlich. Aber es wird auch sehr lustig. Denn wir klären unter anderem, was eigentlich die Industrie mit Betäubungsmitteln zu tun hat oder was es mit einem Wertschutzschrank auf sich hat. Diese Folge richtet sich also nochmal an alle, die sich detaillierter mit dem Umgang von Betäubungsmitteln auseinandersetzen möchten oder die einfach Fan von Pflegefaktisch sind. Ja, herzlich willkommen bei Pflegefaktisch und Alexandra, ich kann es kaum glauben, es ist der letzte Freitag im Februar und somit auch schon leider erstmal unsere letzte Folge im Podcast für diesen Monat. Und einmal ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich spreche wieder mit Alexandra Hansen-Bingas. Sie ist Rechtsanwältin und Vereinsbetreuerin. Und ich glaube inzwischen, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es, glaube ich, niemanden mehr da draußen, der sie nicht kennt. Unsere Expertin, unsere Rechtsexpertin. Ja, Alexandra, herzlich willkommen zurück und somit auch zum zweiten Teil der rechtssichere Umgang mit dem Generika, mit Generika und BTM.
Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein und tatsächlich, die Zeit geht immer so schnell vorbei. Jetzt ist schon wieder der Rechtsmonat um sozusagen und wir haben heute unser viertes Thema, aber vielleicht gibt es ja auch immer wieder neue Sachen, die wir besprechen können in rechtlicher Hinsicht.
Ja, ich denke schon, denn die Rechtsfragen sind ja immer spannend und es gibt auch viele. Ja. Also von daher, ich glaube, das ist noch ein unerschöpfliches Thema, was wir besprechen können in den Podcasts.
Ja, genau.
Und Sie haben die letzte Folge ja eben schon angesprochen. Da haben wir erstmal alles so geklärt, was allgemein mit Arzneimitteln und Medikamenten zu tun hat. Und vielleicht steigen wir doch einfach gleich weiter ein, denn jetzt haben wir das Thema Generika und BTM. Und da komme ich auch schon gleich mit der Praxisfrage, weil es kommt ja häufig in der Praxis bei uns vor, dass ein anderes Medikament geliefert wird, was eigentlich auf dem Rezept steht. Also meistens eben ein Generika. Wie ist denn eigentlich die Definition eines Generika oder Generikum? Das ist wieder die Masterfrage aus der letzten Folge. Die ist auch noch offen geblieben.
Es ist ein Generikum oder mehrere Generika. Ja, da müssen wir nachher nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, das sind Arzneimittel, die eine wirkstoffgleiche Kopie quasi als Inhalt haben. Und zwar von einem Präparat, dessen Patentschutz abgelaufen ist. Das ist normalerweise nach 20 Jahren der Fall. Und da kommen diese sogenannten, in Anführungsstrichen, Nachahmerpräparate auf den Markt. Und das dürfen sie auch. Das ist alles rechtlich sicher und genehmigt. Und wenn eben dieses alte Präparat nicht mehr zu erhalten ist, dann kommt dieses Nachahmerpräparat in die Apotheke, was auch erheblich günstiger ist.
Und gibt es aus rechtlicher Sicht etwas Besonderes zu beachten bei der Generika?
Eigentlich nicht. Also es gibt keine gesetzlich geregelten Vorschriften. Aber es finden sich ganz bestimmte Regelungen und Voraussetzungen in den Qualitätsprüfungsrichtlinien. Da sollte jeder mal reingucken. Und ansonsten gibt es eigentlich rechtlich, aus rechtlicher Sicht auch nur etwas zu dem Zulassungsverfahren, was natürlich auch sehr kompliziert ist, aber nicht ganz so sehr wie bei den normalen Arzneimitteln, weil hier für die Forschung und Entwicklung natürlich nicht mehr so viel Aufwand betrieben werden muss. Und aber ansonsten gibt es keine rechtlichen Regelungen dazu.
Okay, also das heißt, für uns ist nach wie vor, oder was heißt nach wie vor, aber für uns ist bindend eigentlich das, was in der Qualitätsprüfrichtlinie ambulant oder stationär steht, eben, dass der Name des Generikums mit angegeben werden muss.
Genau, das geht dann ganz normal nach einer Verordnung auch und sollte auch in den Pflegeeinrichtungen natürlich dokumentiert werden, dass es ein Generikum ist und nicht das ursprüngliche Medikament, was der Arzt aufgeschrieben hatte.
Jetzt ist es ja auch manchmal so, dass oder oft so, dass die Bewohner oder die Klienten an sich tendenziell erstmal nichts mit der Beschaffung des Medikamentes zu tun haben, sondern dass das ganz automatisch über die Pflegeeinrichtung oder den ambulanten Pflegedienst passiert. Sollte denn der Klient oder der Bewohner darüber informiert werden, dass er jetzt ein anderes Präparat, einen anderen Präparatennamen hat, aber ja, der Wirkstoff nach wie vor das gleiche ist, ja, der gleiche ist?
Würde ich unbedingt machen. Auf jeden Fall. Wenn es der Pflegebedürftige nicht selbst merkt, vielleicht merken es dennoch seine Angehörigen. Und wenn man das nicht erwähnt hat oder nicht dokumentiert hat, dann kann das wiederum zu ganz großen Problemen führen. Einfach erwähnen, das ist ja nicht kein großes Ding. Erwähnen, dass es ein ähnliches Präparat ist mit genau demselben Wirkstoff, was auch genauso helfen wird. Richtig.
Ja, ich denke auch, dass es total wichtig ist. Deswegen habe ich das Thema Generika nochmal mit aufgenommen.
Ja.
Weil im Grunde, wie gesagt, ist es ja tatsächlich so, dass seltenst das, was der Arzt verschrieben wird, auch beim Endverbraucher so ankommt, wie ursprünglich gedacht, sondern die Apotheke guckt halt, was sie an Medikament bekommt oder an Arzneimittel und das ist halt der Wirkstoff, der zählt, ne? Also das ist ja schon
richtig,
der häufige Fall, mit dem wir in der Pflege konfrontiert sind. Okay.
Ich meine, das ist ja schon im Privaten, also wenn man zur Apotheke geht, ich gehe in die Apotheke mit einem Rezept meines Arztes und da fängt der Apotheker schon an zu suchen in seinem System und sagt mir, nee, das ist jetzt gerade nicht von diesem Hersteller, sondern von einem anderen Hersteller. Und dann, früher habe ich das auch nicht verstanden und dann habe ich gefragt, ja, warum denn? Also das letzte Mal war das doch rot und nicht grün, die Packung. Und hat gesagt, ja, weil ihre Krankenkasse hat mit einem neuen Pharmaunternehmen einen Vertrag geschlossen, weil dieses neue Pharmaunternehmen eben günstiger ist. Mit genau denselben Wirkstoff. Die Packung ist vielleicht auch nicht mit Blümchen und Schmetterlingen, sondern eben anders dekoriert. Und solche Sachen passieren dann. Und das ist einfach nur, weil die auch Krankenkassen und Pflegeeinrichtungen natürlich immer wieder ihre Verträge aktualisieren und immer die Kosten niedrig halten müssen.
Mm, ja.
Genau.
Ja, wie gesagt, sehr spannend und auch danke nochmal für den Hinweis, dass das ursprünglich ja auch eigentlich mit den Krankenkassen zu tun hat und den Vertragspartnern beziehungsweise den Vertragspartnern der Krankenkassen.
Richtig, genau.
Okay, jetzt können wir ja schon fast eigentlich einen Haken dran machen an die Generika und weil wir zu dem eigentlichen Thema nochmal kommen, was, glaube ich, nochmal viel wichtiger ist, ist die Problematik, nämlich der Umgang oder der richtige Umgang mit dem Betäubungsmittel.
Ja.
Und auch da werden wir nochmal auf die rechtliche Grundlage zu sprechen kommen oder uns die angucken. Das hatten wir vielleicht auch schon beim letzten Mal und alle Hörerinnen und Hörer, die aufgepasst haben, die wissen jetzt, welches Gesetz denn dafür verantwortlich ist beziehungsweise wichtig ist. Aber vielleicht können Sie es einmal nochmal sagen, welche gesetzlichen Grundlagen liegen denn hier vor für das Betäubungsmittelgesetz?
Für die gibt es zwei wichtige. Einmal ganz klar das Betäubungsmittelgesetz und das zweite ist die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung. Schönes Wort.
Schönes Wort.
BTMVV.
Also ich glaube vom BTMG, also dem Betäubungsmittelgesetz, haben wir alle schon gehört. Aber mir war tatsächlich neu, dass es da eine eigene Verschreibungsverordnung gibt.
Ja, gibt es tatsächlich.
Genau, aber da hat ja eher der Arzt tendenziell auch mit was zu tun und wir nicht direkt in der Pflege, ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Wie bei den Arzneimitteln, ne? Da haben wir auch die Arzneimittelverschreibungsverordnung. Genau.
Und wenn wir jetzt nochmal auch zur Definition kommen, wie wird denn das Betäubungsmittel per se definiert?
Also wir haben eine sehr schöne Definition tatsächlich in Paragraph 1 Absatz 1 Betäubungsmittelgesetz, also BTMG. Da steht, Betäubungsmittel sind Substanzen, die in der Lage sind, die Bewusstseinslage oder die Stimmung massiv zu manipulieren. Also hier sehen wir schon, es geht nicht nur um irgendein Kopfschmerzmedikament, sondern das sind wirklich Wirkstoffe, die massiv in den Körper und in das Bewusstsein überhaupt eingreifen.
Ja, deswegen ist es ja auch so schwierig für mich oder auch aus der Praxis heraus den richtigen Umgang damit, ja, oder damit umzugehen, ne? Also gibt es ja ganz viele Auflagen sozusagen. Aber wenn wir vielleicht nochmal übergeordnet bleiben, welche Arten von Betäubungsmitteln gibt es denn nach dem BTMG?
Also das Betäubungsmittelgesetz ist in drei Teile quasi aufgeteilt, beziehungsweise enthält drei Anlagen. Und da sind bestimmte Betäubungsmittel drin mit ganz bestimmten Namen als Beispiel. Und diese drei Anlagen sind folgendermaßen aufgebaut. Es gibt einmal die Anlage 1 zu Paragraph 1 Absatz 1 BTMG. Und das sind nicht verkehrsfähige Betäubungsmittel. Das heißt, dass alle Medikamente, die dort drinstehen oder in diese Gruppe gehören, dürfen weder in der Industrie noch von einer privaten Person oder können weder von der Industrie noch von einer privaten Person legal verwendet werden. Diese Stoffe sind grundsätzlich verboten. Und zwar für alle.
Und da gehören, wenn die grundsätzlich verboten sind, gehe ich jetzt davon aus, dass da einfach, ja, die synthetischen Drogen vielleicht, LSD oder auch
gibt
Cannabis oder...
Genau, zum Beispiel Cannabisharz gehört dazu, LSD gehört genauso dazu und dann natürlich noch ganz, ganz spezielle, in Anführungsstrichen, Medikamente, die ich überhaupt noch nie gehört habe. Aber wen es interessiert, der soll einfach mal in die Anlage 1 gucken. Es ist wirklich hochinteressant. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal so ein Medikament in die Hand bekommen, dann wissen Sie, der Mensch, der Ihnen dieses Medikament übergibt, ist ein Dealer.
Ja. Ja.
Ich meine, verbotene Substanzen kann man nur von einem Menschen bekommen, der illegal damit handelt. Ja. Also ist es eigentlich ganz einfach, beziehungsweise wenn Sie dann mit dieser Anlage durch die Gegend laufen, dann passen Sie immer schön auf, ob Sie diese Substanz überreicht bekommen. Und das ist die Anlage 1. Also die sind verboten. Dann gibt es noch die Betäubungsmittel der Anlage 2. Das sind welche, die zwar nicht von Privatpersonen legal zu verwenden sind, aber sie dürfen in der Industrie verwendet werden. Das sind also sogenannte verkehrsfähige, aber nicht verschreibungsfähige Betäubungsmittel. Ja, sie dürfen nicht verschrieben werden an Privatpersonen, aber sie sind verkehrsfähig in der Industrie. Also zum Beispiel, wenn Grundstoffe für die chemische Industrie benötigt werden. Da kommen teilweise diese Stoffe mit rein. Oder Reinigungsmittel oder Herstellung von Kunststoff oder so in geringen Mengen. Ist natürlich alles streng kontrolliert, aber dürften diese Mittel in die Produktion mit eingearbeitet werden. Das ist also die Anlage 2. Und die Anlage 3 sind verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel. Das heißt, diese Mittel dürfen von Privatpersonen legal verwendet werden und auch in der Industrie. Das sind diese Betäubungsmittel, die vom Arzt verschrieben werden. Und ganz starke Schmerz- und Narkosemittel sind. Grundsätzlich gilt, diese Betäubungsmittel sind wirklich gefährlich und deshalb dürfen die auch selbstverständlich nur bei einem Arzt und von einem Arzt verschrieben werden und auch auf einem ganz speziellen Rezept, was auch gut erkennbar ist.
Also mir war tatsächlich nicht bewusst, dass es definitiv drei Unterscheidungen gibt des Betäubungsmittels. Also vor allem auch nicht, dass die Industrie eigentlich da auch eine große Rolle mitspielt. Das wird mir jetzt erst bewusst. Das finde ich mega spannend. Ja, hätte ich mal in die Anlagen gucken sollen, ne? Wenn ich mich mit dem Betäubungsmittelgesetz auseinandergesetzt hätte.
Ja, genau.
Jetzt haben Sie eben schon ein gutes Stichwort gesagt, und zwar Rezept, was der Arzt auf das Rezept schreibt. Welche Besonderheiten liegen denn bei den Verordnungen vor oder bei der Verordnung von BTM vor?
Der Arzt darf Betäubungsmittel nach der Verordnung verschreiben, wenn die Abgabe begründet ist. Mhm. Das heißt, der Arzt darf nicht ohne weiteres überhaupt dieses Medikament verschreiben, sondern das Medikament, also dieses Betäubungsmittel, darf nicht auf andere Weise beschaffbar sein. Ja, die ärztliche Verschreibung über eine Apotheke darf nur zur eigenen Verabreichung verschrieben werden. Und zur Verabreichung durch Dritte, zum Beispiel Pflegepersonen, dürfen diese BTMs nur zum unmittelbaren Verbrauch gegeben werden, den Pflegebedürftigen. Und ein Arzt kann Pflegebedürftigen auch ohne Verschreibung einen Vorrat überlassen, dann aber nur für maximal drei Tage, wenn auch hier die Betäubungsmittel nicht anders beschaffbar sind. Und dieses nicht anders zu beschaffen, muss man wirklich belegen. Das heißt, man muss sich in der Apotheke, also gerade wenn der Arzt die überlässt, in der Apotheke informieren, ob dieses Medikament erhältlich ist. Und wenn es gar nicht erhältlich ist, dann kann der Arzt einen Vorrat für 3 Tage überlassen.
Ich muss noch mal eben nachfragen. Sie haben eben gesagt, dass der Arzt einen Vorrat für maximal 3 Tage überlassen kann beziehungsweise verschreiben kann. Habe ich das richtig verstanden? Weil in der Praxis ist ja eher so, dass zum Beispiel gibt es BTM-Pflaster, das sind immer 10 Stück in einer Verpackung oder 5 Stück in einer Verpackung. Und das würde ja dann über 3 Tage hinausgehen. Bedeutet das, dass der Arzt das der Pflegekraft sehr wohl mit einem höheren Kontingent überlassen kann und dann wiederum die Pflegekraft nur
ein Pflaster dem Pflegebedürftigen verabreichen darf? Ganz genau.
Okay.
So wäre es ja auch. Das ist nämlich genau der Punkt, wo man aufpassen muss. Die Pflegekraft darf dem Pflegebedürftigen also mehr als eine Dosis quasi nicht überlassen. Mhm. Überlassen bedeutet, dem Pflegebedürftigen das Medikament ans Bett stellen. Mhm. Sondern die Pflegekraft muss wirklich vor Ort bleiben und darauf achten, dass der Pflegebedürftige dieses Medikament nimmt. Und damit hat sie das Medikament verabreicht. Wenn sie das nicht so macht und weggeht und das Medikament dort belässt, dann hat sie das Medikament, das BTM, überlassen. Und das darf sie nicht.
Okay. Ja?
Also das ist das. Und da muss man auch richtig aufpassen, weil sonst, ich meine, manche Menschen wissen auch nicht, wie sie Medikamente einnehmen müssen oder es kommt zu allergischen Reaktionen oder sonstigem. Also bei diesen Betäubungsmitteln muss man sehr viel aufmerksamer sein als bei anderen Medikamenten. Ja.
Thema Aufmerksamkeit bei BTM. Jetzt haben wir schon den feinen, aber kleinen Unterschied geklärt zwischen Überlassen und diese 3 Tage. Gibt es denn noch besondere Aufbewahrungs- oder sogar Dokumentationspflichten, die in Bezug auf das BTM?
In diesem Buch wird ganz genau aufgeschrieben, wann auch wann das Medikament eingetroffen ist, mhm. wann das Medikament entnommen wurde aus dem Schrank. Es muss auch ein ganz bestimmter, besonderer Schrank übrigens eingerichtet werden. Wann das Medikament entnommen wurde, für wen das Medikament entnommen wurde, von wem das Medikament entwendet wurde, also quasi entnommen wurde, also welche Pflegekraft, Datum, Uhrzeit.
Und gibt es, steht das irgendwo geschrieben? Also gibt es da eine gesetzliche Grundlage zu, woran ich da mich nochmal orientieren kann oder wo ich das nochmal nachlesen kann?
Also das sind, genau, da gibt es mal etwas Schriftliches, Gesetzliches. Das sind die Richtlinien über Maßnahmen zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten im Krankenhausbereich. Also Richtlinie über Maßnahmen von BTM-Vorräten im Krankenhausbereich. Und zwar bei dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. BFARM abgekürzt. Und diese Richtlinie gibt es übrigens seit 2007. Seitdem gab es keine neue mehr. Die sind nicht nochmal erneuert worden.
Und würden Sie das auch empfehlen, das regelmäßig zu kontrollieren? Also das klassische BTM-Buch, glaube ich, kennt jeder aus der Pflege.
Definitiv. Kontrollieren.
Und wir sind ja auch angehalten oder die Praxis zeigt, dass das auch immer mit einem Vier-Augen-Prinzip stattfindet, beziehungsweise ja. Eintrag, Austrag mit zwei Augen, beziehungsweise mit vier Augen. Und diese monatliche Kontrolle, würden Sie das befürworten oder empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, häufiger. Ich würde sogar alle 2 Wochen, aber das, also einmal im Monat mindestens, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch jetzt nicht, um zu denken, wir werden irgendwann von außen kontrolliert, von der Heimaufsicht oder so, noch nicht mal in dem Sinne, sondern zur eigenen Sicherheit. Ja, auch zu sehen, Moment, hat Frau Meier jetzt eigentlich das bekommen? Oder wenn es wirklich Nebenwirkungen gibt, die keiner versteht, dann steht da vielleicht in diesem Buch tatsächlich irgendwas drin. Welche Uhrzeit wurde das genommen? Wann ist diese Reaktion bei Frau Meier eingetreten und dergleichen? Ja, also es ist ein Beweisstück natürlich für streitige Momente, aber es ist auch zur eigenen Sicherheit, dass man weiß, wer hat was gemacht tatsächlich. Mhm. Auf jeden Fall.
Das Zweite, was die Pflege auch mal beschäftigt, sind ja sogenannte Aufbewahrungsfristen.
Genau.
Ja, tatsächlich. Und die BTM-Bücher müssen auch irgendwie in irgendeiner Form aufbewahrt werden. Aber da sind jetzt, fallen die unter die Aufbewahrungsfrist von 30 Jahren mit medizinischen Daten oder gibt es da andere Vorgaben für die BTM-Bücher?
Nee, das sind nur in Anführungsstrichen 3 Jahre. Was mich übrigens auch wundert, ich dachte eher so, also 30 Jahre habe ich zwar nicht gedacht, aber ich dachte so an 10 Jahre.
10, ja, ja. Hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja. Es ist ja das Gängige von Dokumenten, aber nein, das sind nur 3 Jahre. Und genau, das steht auch in Paragraph 19 Betäubungsmittelgesetz drin, dass die jederzeit natürlich auch auf Verlangen gezeigt werden müssen. Aber dieses BTM-Buch muss 3 Jahre aufbewahrt werden und auch die Rezepte.
Ja, 3 Jahre Aufbewahrungsfrist wundert mich jetzt. Hätte ich länger gedacht, in der Tat.
Ich auch, ja. Ja.
Und neben der Aufbewahrung gibt es ja auch immer die Lagerung. Also Medikamente müssen ja auch immer gelagert werden. Was gibt es da für eine Grundlage oder was empfehlen Sie aus rechtlicher Sicht zur sicheren Lagerung?
Also bei Arzneimitteln generell oder Medikamenten hat man ja schon gesagt, also die sollen verschlossen auf jeden Fall in einem Schrank, abschließbaren Schrank aufbewahrt werden. Aber bei den Betäubungsmitteln muss ein zertifizierter Wertschutzschrank besorgt werden. Und der soll auch so um die 200 Kilo wiegen. Also das ist nicht nur so ein kleiner Spind, sondern das ist ein Wertschutzschrank und richtet sich nach einer europäischen Norm. Und zwar, also nach meinen Unterlagen, die Nummer 1143 Bindestrich 1, sind genau die Daten genannt, wie ein Wertschutzschrank auszusehen hat und wie schwer er sein muss und wie man ihn transportieren kann oder auch nicht wahrscheinlich. Auf jeden Fall muss das ganz idiotensicher wirklich verschlossen werden, diese Betäubungsmittel.
Also auch da aus dem Nähkästchen geplaudert.
Ja. Ja. Kann ich mir schon vorstellen.
Gut, dann belassen wir das mal an dieser Stelle so.
Nee, erzählen Sie mal.
Steht das denn irgendwo geschrieben, wo ich das nochmal nachlesen kann, dass es tatsächlich ein zertifizierter Wertschutzschrank sein sollte?
Ja, und zwar...
Wo kann ich das denn nochmal nachlesen, dass welche Wertschutzschränke, also ich gehe davon aus, dass es ein Tresor ist.
Ja, genau.
Ich denn da verwenden muss, weil, also wie gesagt, das in der Praxis haben wir schon immer einmal angesprochen, ne? Also in der Praxis sieht es eher so aus, dass es schon ein Fach ist oder ein kleiner Tresor ist, wo es weggeschlossen wird, also wo die BTM weggeschlossen werden mit einem Schlüssel. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass das ein Wertschutzschrank nach DIN-Norm oder so ist. Aber es scheint ja einen Ursprung zu haben. Es scheint ja irgendwo gesetzlich verankert zu sein. Also
genau. Ja.
Wo finde ich das denn?
Also die Aufbewahrungsvorschrift steht in Paragraph 15 BTMG. Und dort steht drin, dass wiederum das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte anordnen darf, wie dieser Wertschutzschrank auszusehen hat. Das heißt, da sucht man dann weiter auf der Seite Bundesinstitut für Arzneimittel und BTM-Schrank. Und da stehen dann diese Voraussetzungen drin mit diesen 200 Kilo. Ich habe gelesen, das ist die Anordnung Nummer 4114. Das könnte es sein. Und dann, genau, auf jeden Fall nach der europäischen Norm 1143-1, falls das auch jemand interessiert. Also, ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass es irgendwie gesichert sein muss. Und das sind eigentlich die Voraussetzungen. Also, das müsste eigentlich die Heimaufsicht auch sich ganz genau mal angucken, ob dieser Wertschutzschrank dort steht.
Ich bin gespannt. Ja, also tatsächlich ist es so in der Praxis, ne, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass die wirklich gut verschlossen sind. Aber ich wage jetzt mal zu bezweifeln, ob das wirklich ein zertifizierter Wertschutzschrank ist. Das sei mal dahingestellt, das überlassen wir den MDK und den Heimaufsichten, das nochmal zu prüfen.
Genau, genau.
Aber ich denke, die Message ist angekommen, dass es einfach verschließbar sein muss und dass idealerweise wahrscheinlich auch ein Vergabeplan des Schlüssels da ist. Also
ja, genau. Das ist auch ganz wichtig. Der Schlüssel muss wirklich persönlich übergeben werden. Von der einen Schicht zur anderen Schicht. In die Hand. Mhm. Ja, nicht irgendwo rumliegen lassen. Nicht in so einem Schlüsselkörbchen mit einem roten Bindfädchen dran. BTM-Schrank. Sondern der muss wirklich von Hand zu Hand übergeben werden. Und auch in einem Übergabeprotokoll notiert werden. Am besten.
Ja, idealerweise.
Genau,
idealerweise. Okay, spannender Ausflug zu den Wertschutzschränken. Da komme ich ja nicht drüber hinweg, finde ich super lustig. Ja. Aber jetzt nochmal zum Stellen zurück. Also in der letzten Folge haben wir auch nochmal sehr ausführlich darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass eine Fachkraft das stellt und was daran, also die Medikamente stellt und was darauf wichtig ist oder was daran wichtig ist zu beachten. Gibt es denn jetzt explizit etwas Spezielles zu beachten beim Stellen und oder bei der Gabe von Betäubungsmitteln?
Also bei den Betäubungsmitteln, die Betäubungsmittel dürfen an sich gar nicht gestellt werden. Also nicht so, wie wir es kennen mit diesen Arzneimitteln, mit diesen Schächtelchen, morgens, mittags, abends, mit so einem Schließdach, was man rausziehen kann und reinschieben kann. Das darf schon mal gar nicht bei den Betäubungsmitteln gemacht werden, sondern sie dürfen nur zum wirklich unmittelbaren Verbrauch vorbereitet werden. Und wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, sollte es zur unmittelbaren Verabreichung gegeben werden und nicht überlassen werden, ja, ans Bett gestellt werden. So wie wir das ja normalerweise von diesen anderen Fächern, Arzneimittelbehältern kennen. Mhm. Und hier muss geschultes Personal, also eine examinierte Pflegekraft, darf alleine nur das machen, also ausschließlich diese.
Was ich auch noch fragen wollte oder was ich auch noch fragen möchte ist, auch in der letzten Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, dass wenn zum Beispiel ein Bewohner verstirbt oder ein Klient verstirbt und Medikamente übrig sind, dass in der Regel es schon wichtig ist, dass die Medikamente wieder der Apotheke zurückgegeben werden und eben nicht weiter im Umlauf sind und weiterverwendet werden. Wie verhält sich das denn jetzt bei den Betäubungsmitteln? Also die Weiterverwendung von Betäubungsmitteln, sind die möglich?
Ja, es ist in der Tat in Ausnahmefällen möglich. Und zwar, da steht in § C Absatz 4 Betäubungsmittelverschreibungsverordnung. Ja, BTMs können ausnahmsweise in zum Beispiel einem Hospiz oder einer stationären Einrichtung verbleiben, wenn es die gleiche Einrichtung bleibt. Also wenn Betäubungsmittel übrig sind, dürfen sie in derselben stationären Einrichtung verbleiben. Oder sie können natürlich vom Arzt wiederum zurückgegeben werden.
Also haben wir hier eine Ausnahmeregelung sozusagen.
Genau. Genau, ja. Weil bei den Arzneimitteln ist es ja nicht der Fall, sondern bei den Betäubungsmitteln ausnahmsweise.
Gesetzt im Fall, es geht mal eine Ampulle, eine Tablette, ein Pflaster, was auch immer verloren oder zu Bruch, dass sie nicht mehr verabreicht werden kann. Was muss ich dann machen, um wirklich rechtssicher zu dokumentieren, wenn ich das rechtssicher dokumentieren nennen kann?
Also rechtssicher, ja, dokumentieren auf jeden Fall wieder mit der 6R-Regel, die wir letztes Mal schon angesprochen haben, also Name des Medikaments, welche Form, also Tropfen, war das jetzt eine Ampulle, ein Pflaster, wie viel Milligramm und so weiter, für wen das Medikament war. Also diese ganze Liste auf jeden Fall dokumentieren in der Akte und wenn möglich sofort, also wenn zum Beispiel eine Ampulle runtergefallen ist, am besten gleich jemanden dazu holen, eine Kollegin oder sonst jemanden, wenn es die Reinigungskraft ist, irgendjemanden dazu holen, der das gesehen hat oder der sich das anschaut und mit dem Sie das ganz kurz besprechen, dass Ihnen das hier runtergefallen ist und dass Sie das jetzt so dokumentieren. Weil Diebstahl von Betäubungsmitteln ist natürlich auch schon häufig passiert in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Und dann ist es immer ganz schwer rauszukriegen, wo das Medikament gelandet ist. Aber wenn einem so etwas passiert, es ist nicht schlimm. Ja, es kann nachbeschafft werden. Aber das muss wirklich richtig aufgeschrieben werden als Beweis und dann möglichst irgendeinen Zeugen hinzuziehen.
Also auch da der wichtige Tipp ist, das unter Zeugen zu machen. Also wieder das Vier-Augen-Prinzip, wie eigentlich vorher auch schon bei BTM.
Genau.
Und wie immer zum Abschluss, welche wichtigen Tipps und Tricks geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg?
Aufpassen bei Betäubungsmitteln. Lesen Sie sich am besten mal doch diese Anlagen so ganz oberflächlich so ein bisschen durch, nur dass Sie da mal so einen kleinen Durchblick haben oder Einblick. Und bei der Arbeit mit oder bei dem Umgang mit Betäubungsmitteln aufpassen, also noch ein bisschen genauer sein bei der Arbeit, als wir schon bei den Arzneimitteln gesprochen haben, aber bei Medikamenten und Verabreichung von Arzneimitteln und BTM sowieso immer sehr schön konzentriert und ruhig arbeiten. Nicht, dass da irgendwelche Fehler passieren. Und ja, ansonsten wie wir am Schluss jetzt nochmal gesagt haben, dass die Augenprinzip, das wäre wirklich günstig für sie selbst, wenn sie das einhalten könnten. Zu ihrer eigenen Sicherheit auch und zur Beruhigung, dass es irgendjemand gesehen hat und sie am Ende nicht irgendwelche Probleme bekommen, dass sie vielleicht irgendwas haben mitgehen lassen. Genau, das ist auch noch wichtig.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, schließen wir den Rechtsmonat Februar 2022 mit unseren wunderbaren vier Folgen.
Ja.
Und ja, wie schnell die Zeit immer vergeht.
Ja, Wahnsinn.
Und es waren einfach wieder vier wunderbare Folgen mit ganz vielen rechtlichen Fragestellungen und auch rechtlichen Hinweisen. Ja, und ich freue mich auf weitere Folgen und auch da nochmal der Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr rechtliche Fragen geklärt haben wollt im Podcast oder auch so zwischendurch, dann einfach gerne schreiben, entweder an pflegefaktisch@medifoxdahn.de oder direkt auf, ja, einmal auf der Homepage bei Frau Alexandra Hansen-Bingers vorbeischauen. Die beantwortet mit Sicherheit auch gerne die Fragen. Und in diesem Sinne, ja,
alles klar. Bis bald. Na, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall.
Bis zum nächsten Mal,
genau. Dass ich dabei war wieder. Und viel Spaß allen Pflegekräften da draußen und bleibt tapfer und haltet die Ohren steif. Wir denken an euch.
Ja, wunderbar. Schönes Schlusswort.
Okay. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Juhu. Tschüss.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdahn.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch@medifoxdahn.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Powered by MediFox Dahn.